Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Das ist das Regionaljournal Ostschweiz und das sind unsere Themen. Eine spektakuläre Rettungsaktion. Die Avalezza-Seilbahn ist stehen geblieben. 4 Helikopter mussten die Leute evakuieren. Der Bär ist zurück. Er hat im Unterengadin schon kleinere Schäden hinterlassen. Von der Quelle bis ins Meer. Der Bündner Ernst Brumais schwimmt durch den Rhein. Er ist heute unser Sonntagsgast. Und im Regionalsport, die Unihockeyaner von Waldkirch St. Gallen können trotz einer verknorzten Saison in der Nationalliga anbleiben. Das Wetter, morgen gibt es Föhn und damit wieder Sonne. Am Mikrofon Philipp Gemperle. Die Gondel von der Diavolezza-Seilbahn im Engadin ist gestern mal stehen geblieben. Mit 4 Helikoptern haben die Rettungskräfte 75 Personen aus der Seilbahn raus evakuiert. Die Bahn war blockiert, weil die automatische Steuerung die Bahn abgeschaltet hat, sagt der Geschäftsführer der Bergbahnen Engadin, der Markus Meili. Wieso die Steuerung den Stopp gemacht hat, ist aber noch nicht klar.
Es ist ein neues System. Bei einem neuen System gibt es immer noch die ein oder andere Kinderkrankheit. Vielleicht ist es auch nur am Wind gelegen. Wir hatten am Morgen einen relativ starken Wind gehabt. Das sind Abklärungen, die heute während dem Tag jetzt schon am Laufen sind. Das sind auch schon Spezialisten von Herstellern vor Ort. Aber wir haben heute noch keine abschliessende Aussage, was jetzt dazu geführt hat.
Niemand ist verletzt worden. Wie viel der Zwischenfall Bergbahnen kostet, ist noch nicht klar. Die Bahn hat heute wieder normal können fahren. In der Nähe von Schkuol im Unterengadin treibt sich ein Bär umeinander. Das erste Mal hat ihn ein Jäger am Samstagnachmittag gesehen und seitdem habe ich mir auch wegen dem Schnee noch einen Haufen andere Spuren entdeckt, sagt der Georg Brosi vom Bündneramt für Jagd und Fischerei. Und der Bär habe sich auch schon an einem Bienenhäuschen bedient und die Schäden hinterlassen.
Ja, all das hat es gegeben. Allerdings sind das nicht grosse Schäden, aber gleich, man stellt sofort fest, da war der Bär dabei gewesen. Und dann sehen wir auch nachher in der Nähe meistens Spuren, findet auch Haare, irgendetwas findet man meistens, wo man darauf zurückschliessen kann, dass es sicher ein Bär war.
Vor einer Woche ist schon ein Bär im Winschgau ganz in der Nähe im Südtirol gesehen worden. Das sehe aber ein anderer Bär, sagt der Georg Brosi. Friedensaktivisten haben am Morgen die Steinach im Kanton St. Gallen gegen den NATO-Einsatz in Afghanistan demonstriert. Laut eigenen Angaben sind etwa 250 Leute dabei gewesen. Ursprünglich wollten die Demonstranten vor dem Werk von der STI Hartchrom ihre Veranstaltung durchführen. Die Firma, die zu der AfG gehört, hat da aber verboten. Ein 52-jähriger Mann ist gestern ohne Fahrausweis von St. Gallen auf Goldach gefahren. Laut der Kantonspolizei hat er ein paar Rotlichter überfahren und ist viel zu schnell unterwegs gewesen. Das Goldach ist der Mann dann in eine Stallmauer hineingeschossen. Dort konnte die Polizei nicht gewahrsam nehmen. Ein Alkohol- und ein Drogentest war positiv. Verletzt ist dabei aber niemand geworden. Sie hören das Regionaljournal Ostschweiz. Jetzt ist es 5:30 und damit Zeit für unseren Sonntagsgast. Ausnahmsweise am Montag. Der Bündner Ernst Brumais will im Mai den Rhein abschwimmen. Und zwar von den Quellen am Oberalp bis auf Holland, also dort hin, wo der Rhein ins Meer fließt. Schon früher hat der 45-Jährige mit seinen Sportaktionen die Öffentlichkeit aufs Wasser aufmerksam gemacht. Er ist durch 200 Bündner Bergseen geschwommen und durch Seen in allen Kantonen. Die Aktionen sind unter dem Motto «Das blaue Wunder» bekannt worden. Der Pius Kessler hat den Ernst Brumais zu Davos getroffen.
Ostern, da denkt man an Osterhase, da denkt man vielleicht auch an Ferien, vielleicht geht man in den Süden natürlich und wenn man geht baden, geht man ins Meer baden, aber sicher nicht dann bald in den Rhein schwimmen, da muss man ja eigentlich ein bisschen Spinner sein, Herr Brumais.
Ja, ich weiß nicht, ob man ein Spinner sein muss, aber sicher muss man ein leidenschaftlicher Mensch sein. Das heisst, jetzt im Zusammenhang mit Schwimmen und Rhein und Alpenrhein bei uns in Graubünden mit dieser grossen Kälte, mit der Strömung, mit den Steinen und Wirbel, ist eine grosse Herausforderung. Aber es ist auch etwas, wo mir enorm viel gibt und darum schwimme ich ganz gerne auch über Ostern.
Gut, aber eben, es ist ja schon ein bisschen verrückter Rhein durch Abschwimmen.
Ja, man muss ein bisschen unterscheiden. Der Rhein ist sehr lang, ist 1200 Kilometer lang. Und der Rhein und sein Wasser hat einfach verschiedene Charaktere. Und am Anfang in Graubünden, sagen wir bis Bodensee, ist es vielleicht auch am objektivsten, am gefährlichsten. Also da habe ich auch am meisten Angst. Und nachher gibt es einen anderen Abschnitt, wo es sicher romantischer und beschaulicher ist.
Ja, und am Anfang müssen sie noch halb laufen. Ich weiss nicht, wie schwimmt man denn da von der Quelle? Da könnt ihr ja gerne nicht schwimmen, oder? Kräuchen.
Ja, jetzt am 2. Mai. Wahrscheinlich hat es noch Eis da oben. Es wird noch Schnee haben. Aber Eis und Schnee ist ja nichts anderes auch wieder als Wasser, als ein blaues Wunder. Aber ich werde sicher in den See reinsteigen. Das sicher, ob ich dann wirklich 200 Meter schwimmen kann, das wird sich noch weisen. Und nachher ist es wirklich so, ich muss laufen bis Höhe Eilands. Also bis Eilands hat es einfach zu wenig Wasser. Man weiss nicht, wie viel schmilzt der Schnee und man weiss auch nicht, wo der Wasserkraftwerk, wie viel sie runterlässt. Aber ab Eilands bin ich im Wasser.
Wenn wir weiter durchschauen, den Rhein durchab, dann geht es dann auch Richtung Deutschland, der Grenze noch und auch ja, teilweise kein sauberes Wasser mehr. Das ist ja dann gar nicht lustig, in so einem Kloak, wenn man darf sagen, schwimmen.
Das ist eben genau Teil vom Projekt. Also es geht nicht primär um eine sportliche Herausforderung, sondern eigentlich ist es eine Expedition, ein Abenteuer. Und ich glaube, dass ich wahrscheinlich der erste Mensch bin, der jetzt einfach einen Monat lang in dem Wasser, in dem Rheinwasser lebt. Und wenn ich Vorträge halte in Deutschland, dann gibt es auch die Leute, die dann lachen und sagen, ja, wie wollen sie in Köln schwimmen, wie wollen sie in Bonn schwimmen wegen dem Wasser. Aber es gibt aber auch die anderen 50%, die sagen, heutzutage ist die Wasserqualität im Rhein so gut, dass du trinken. Und wenn ich ihn ankomme, hoffentlich in Rotterdam, in Hoek van Holland oder Mündig, wissen wir eben das. Wenigstens das wissen wir sicher. Kann man einen Monat lang im Rhein leben, ja oder nein?
Das ist ja das dritte grosse Projekt, das Sie so machen. Wann hat es bei Ihnen eigentlich Klick gemacht, so quasi Sie und das Wasser?
Ja, das erste Mal Klick gemacht hat es eigentlich recht spät, weil als Unterengadiner tut man eigentlich nicht schwimmen. Das ist nicht gerade offensichtlich. Und ich habe eigentlich Schwimmen im Sportstudium entdeckt, also erst so um die 20 rum. Und das hat mich dann dermaßen fasziniert, weil ich eine neue Welt entdeckt habe. Und nachher habe ich mich spezialisiert auf das und Klick gemacht hat, um die Projekte zu starten, also auch um mein berufliches Umfeld zu verändern und zu sagen, ich mache mir selbstständige Versuche, von dem blauen Wunder zu leben, von diesen Projekten zu leben. Das hat es eigentlich vor etwa 5-6 Jahren, wo ich wirklich innerlich so das Bedürfnis hatte, ich will etwas gestalten, ich will etwas dieser Gesellschaft beitragen und ja, das hat mich dann motiviert.
Ja, und auch genug Sponsoren und Geld gehabt. Ich meine, von etwas müssen Sie erleben.
Das ist ja so. Und das ist auch eine grosse Gratwanderung. Wie stark oder wie weit geht man? Tut man die Seele verkaufen? Oder?
Also ein bisschen verkaufen Sie sie ja schon auch, oder?
Nein, ich habe bis jetzt wirklich das Gefühl, ich habe bis jetzt noch nie die Seele verkauft. Ich kann immer das sagen, was ich will. Ich kann immer das denken, was ich will. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel das Projekt anschauen, wo ich jetzt den Rhein dann durchabschwimme, auf meinem Kopf sehen Sie keinen Sponsor. Auf meinem Kopf sehen Sie das blaue Wunder.
Aber Sie sind schon ein guter Vermarkter auch. Haben Sie auch teilweise studiert, oder? Oder nicht nur teilweise?
Also ich habe eine Weile in der Kommunikation geschafft und wenn man als Wasserbotschafter oder als Botschafter als solches unterwegs sein will, dann glaube ich, muss man auch wollen kommunizieren und auch gerne wollen das machen. Und ich halte gerne Vorträge. Rede gerne mit Journalistinnen und Journalisten, weil es mir um eine wichtige Sache geht.
Jetzt haben Sie vorher gesagt, Sie können immer sagen, was Sie wollen sagen. Jetzt haben Sie Sponsoren wie Schweiz Tourismus, Bündner Tourismus, ja, auch Tourismusbotschafter. Jetzt haben wir gerade eine grosse Abstimmung gehabt, Zweitwohnungen, wo die Touristiker eigentlich dafür gewesen sind, man soll können weiterbauen. Dürfen Sie da sagen, dass Sie dagegen sind?
Also ich kenne einen Haufen Touristiker, die froh sind.
Aber dass dürfen Sie sagen, dass Sie dagegen sind?
Natürlich, ich habe auch ja gestimmt. Ich bin dafür, dass man keine Zweitwohnungen mehr baut.
Aber da kommen Sie nie so in Konflikt rein, oder? Ein bisschen, manchmal müssen Sie doch ein bisschen nachgeben.
Das war sehr spannend, jetzt auch mit Schweiz Tourismus oder auch mit Graubünden-Ferien. wir haben einen Vertrag miteinander. Und das auch zu diskutieren, für was steht denn der Ernst? Ist denn verkauft der Ernst Ferien in Graubünden, verkauft der Ernst Ferien im Wasserland Schweiz? Also, da ich quasi Pauschalen verkaufen oder stehe ich für andere Werte? Und für mich sind uns ganz klar der Meinung, der Ernst verkauft andere Werte. Es geht um die Schönheit, es geht um die wertvolle Ressource. Und irgendwo durch, ich glaube auch im Kern, ist Tourismus eben doch etwas auch mit Bildung zu tun. Also wenn man da herkommt, die Schönheiten anschaut, wie Ruinalten in Graubünden oder der Rheinfall oder der Bodensee, wo auch immer, oder die Quelle des Rheins, und einmal auf den Fluss schaut und auf das Wasser, ich glaube, das wird man nicht mehr vergessen. Und das hat sehr wohl mit Bildung zu tun.
Also Bildung, da werden Sie Ihrem ursprünglichen Beruf Lehrer. Sie wollen den Leuten etwas beibringen.
Ja, ich habe wirklich eine Botschaft. Es geht mir um Pädagogik. Ich liebe Auftritt zusammen mit Schülerinnen und Schülern. Sei das im Lyceum Alpinum in Zoot, sei das in einer Primarschule, sei das mit Lehrlingen in Frankfurt etwas zu erarbeiten zum Thema Wasser. Wo es nicht nur um Business geht, wo es wirklich um eine andere Form auch von Wertschöpfung geht. Und das, das erinnert mich sehr stark an meine Zeit, vielleicht auch als Lehrer.
Jetzt sind Sie haben gesagt, ja, eine Liebe zu Wasser, verhängt mit Wasser, Sie sind verheiratet mit der Pfarrerin, das auch quasi Religion Wasser.
Es ist, ich finde das spannend. Wenn es etwas gibt, wo alle Menschen auf dieser Welt verbindet, dann ist es Wasser. Weil das ist so schicksalshaft. Wir haben die Wahl nicht, ob wir es nutzen wollen oder nicht. Das können wir bei jeder anderen Ressource, haben wir theoretisch die Wahl. Öl, Gas und was wir alles haben. Beim Wasser müssen wir es. Wir brauchen jeden Tag die 2-3 Liter, wie sonst sterben wir. Und das ist interessant, wenn man auch die Weltreligionen anschaut, ohne dass ich jetzt Theologie studiert hätte. Das Wasser spielt bei allen Weltreligionen eine immens wichtige Rolle. Also dort habe ich keinen Streit mit meiner Frau.
Also aber ja, eine Art Religion oder das zu vermitteln, zu versuchen, was Wasser ist. Was haben Sie für ein Fernziel? Also Sie sind ja noch jung und das ist erst das dritte Projekt. Was haben Sie für ein Fernziel mit dem?
Wenn ich zurückkomme von meinem RI-Projekt, möchte ich etwas ganz, ganz stark vorantreiben, und das ist Stiftung vom Blauen Wunder, die zu gründen mit der Kernbotschaft, dass Wasser endlich ist, dass Wasser verletzlich ist, dass Wasser ein Menschenrecht ist, aber dass man das Wasser auch, denke vor allem stark auch über die Bildung, allgemein unser Ressourcenmanagement, auch in unserer westlichen Welt, vor allem über Bildung lernen kann, wie geht man mit dem um. Und das zweite wichtige Projekt ist ein Wasserzentrum, ein Zentrum Wasser, wo ich gerne im Unterengadin gründen möchte, mit verschiedenen Partnern im Unterengadin, Denkort, wo das Wasser in seiner grossen Vielfalt erlebt werden kann, also sei das kulturell, sei das von Forschung, sei das vom Tourismus, sei das politisch, dort eine grosse Plattform bieten.
Aber doch, ja, eigentlich monothematisch, einfach Wasser.
Ja, weil alles ist schlussendlich Wasser. Das ist eben nicht nur eine Floskel. Wasser ist Leben. Oder wenn jemand das Wasser liebt, dann liebt man auch das Leben. Es hat so viel mit Respekt zu tun. Aber das Thema Wasser muss man dermaßen differenziert eben betrachten. Ich denke mir, in den Alpen werden vielleicht in 20, 30 Jahren andere Herausforderungen haben im Wassermanagement als die Orte, wo das Wasser ein riesen Politikum ist, oder als an die Orte, wo man Wasser extrem verschmutzt. Also muss das differenziert anschauen.
Also das Thema wird Ihnen nicht langweilig und es geht vermutlich auch nicht aus.
Ja, also ich hoffe schwer, dass ich mein Leben lang am Blauen Wunder widmen kann. Dann wäre ich glücklich.
Gibt es eigentlich Vorbilder für Sie?
Ja, das mit diesen Vorbildern ist immer ein bisschen eine Sache. Aber
Sie haben jemanden?
Ja, es gibt einfach so Persönlichkeiten, wo mich einfach beeindrucken. Es ist, zum Beispiel gibt es Monika Hauser. Monika Hauser, die im Zusammenhang mit dem Bosnienkrieg Unglaubliches geleistet hat, was Frauenbewegung anbelangt und was Frauen auch erlebt haben in einem Krieg. Also aus dem Nichts etwas, eine riesen Organisation aus dem Boden zu stampfen. Es gibt ganz auf der anderen Seite vielleicht einen Reinhold Messner, den ich nie kennengelernt habe persönlich, aber wo mich fasziniert, die Kreativität, wenn er etwas angegangen ist, jetzt auch mit diesen Museen, die er macht, wo ich behaupte, dass er wahrscheinlich sich sehr eher vielleicht als Künstler sieht, als reiner Extrembergsteiger. Es sind Persönlichkeiten, sicher auch wie ein Bertrand Piccard mit seinen Solargeschichten, die wirklich Geschichten sind, oder?
Und so Geschichten möchten Sie auch können schreiben, oder schreiben Sie auch? Sehen Sie sich irgendwo in dieser Reihe?
Ja, in dieser Reihe, das wäre jetzt viel zu arrogant, oder? Und viel, viel zu hochnäsig. Aber es gibt Persönlichkeiten auf dieser Welt, wo einen Weg gegangen sind, wo ich finde, das ist ein Weg, wo man gerne folgen kann. Und wohin das führt mit dem blauen Wunder, weiss ich nicht. Aber es ist einfach Schritt für Schritt oder Zug für Zug.
Sie kommen mir ein bisschen vor wie auch ein Tropfen Wasser. Sie lassen sich auch ein bisschen treiben. Ist das auch in Ihrem Leben so? Also, Sie schauen dann, was passiert und wie es sich entwickelt.
Ja, es ist sehr ambivalent. Ich habe das Gefühl, ich sei eher so ein bisschen der emotionale Typ, der leidenschaftliche Typ. Und ich muss mir enorm Mühe geben, das auf eine rationale Ebene drin zu bringen, auf eine Strategie. Wenn ich ein Gespräch suche mit Schweiz Tourismus, dann geht es nicht nur mit den Emotionen.
Ich würde sagen, ein guter Strateg sind sie auch und ein Vermarkter sind sie auch. Also.
Und das hat etwas mit Analyse zu tun, das hat etwas mit Rationalität zu tun. Und das ist für mich die grösste Herausforderung. Einerseits eine Geschichte zu erzählen, weil ich glaube eigentlich nur an Geschichten. Weil Geschichten erzählt man sich wieder, ob mit oder ohne Marketing, eine gute Geschichte. Aber wenn du von dem leben willst, musst du das auf Papier bringen. Und das ist sehr herausfordernd.
Und was passiert, nachdem Sie den Rieder abgeschwommen haben, was passiert in 2-3 Jahren?
Ich habe das auf dem Papier, habe ich das. Aber das
und da wollen wir ein bisschen reinschauen.
Nein, das Papier, das wäre jetzt völlig vermessen. Ich sage mir wirklich, es ist auch eine Frage, ich weiss noch nicht, wie geht es mit mir in Rotterdam. Ich muss zuerst und will zuerst das Schwimmen. Und vielleicht sage ich mir auch, ich habe die Kraft nicht mehr. Ich kriege es gar nicht mehr drauf, auch schwimmerisch so Herausforderungen anzugehen. Aber einen Traum habe ich.
Lassen wir das so quasi ein Ostergeheimnis sein?
Ja, genau, das Ei öffnen wir jetzt nicht.
Der Bündner Ernst Brumais, der Wasserbotschafter, der im Mai in 30 Tagen den Rhein abschwimmen will. Mit ihm hat der Pius Kessler geredet. Und jetzt ist es dann gerade 13:46, am 10 vor geht es da weiter mit dem Regionalsport. Sie hören das Regionaljournal Ostschweiz, jetzt ist es dann gerade 10:46.
Sport regional.
Zuerst geht der Blick auf den Totomat, Fußball Super League, kurz vor Schluss steht es zwischen Servette und Thun 0:2 und zwischen IB und Lausanne 1:3. Und in der Challenge League steht es zwischen den beiden Konkurrenten vom FC St. Gallen, Aarau gegen Bellinzona, auch kurz vor Schluss 2:3. Und der Eishockey-Totomat ZSC gegen Bern im letzten Drittel steht es 0:1. Und jetzt zum Unihockey. Die Unihockeyaner von Waldkirch St. Gallen können sich in der Nationalliga anheben. Im dritten Spiel von den Abstiegs-Playouts gewinnen St. Gallen zum dritten Mal gegen Eckiwil Gäste mit 7:4. Die Emmentaler haben aber grossen Widerstand geleistet und viermal können ausgleichen. Der Richard Fischbacher hat mit dem Sportchef von der St. Galler, Otmar Scherli, über das Spiel geredet und auch über die verknurzte Saison und was sich in der neuen Spielzeit ändern muss.
Otmar Scherli, die Unihockeyaner von Waldkirch haben es geschafft, steigen nicht ab. Dank diesen 3 Siegen gegen Eckiwil, da muss man ja im Verein erleichtert sein, oder?
Ja, wir sind natürlich extrem erleichtert, vor allem weil wir ja im Jahr 2012 sehr harziges Jahr gehabt haben bis jetzt und darum froh sind, dass wir die 3 Siege in Serie haben können mit heimbringen und uns so können den Liga-Halt auf dem schnellsten Weg sichern. Ja.
Wie sicher sind Sie jetzt gewesen, dass Sie gegen den B-Ligist Eckiwil das Ding schaukeln?
Sicher darf man sich nicht sein. Wir sind überzeugt gewesen, dass wir es packen, weil wir haben Qualität in der Mannschaft drin, die spielerisch besser ist als der Gegner. Das haben wir gewusst. Nur nützt das nichts in den Playouts. Also, es ist einfach wichtig gewesen, dass die Spieler den Fokus wirklich haben können legen und sich auf die eigene Leistung können so fokussieren, dass wir das Spiel wirklich können mit Siegen dann heimbringen.
Jetzt fällt auf, dass man vor allem auswärts relativ deutliches Resultat hat können erreichen, nämlich 8:4 und 7:4 und die Heim mit 4:3 hat es ein bisschen gekarzt. Da war es gelegen?
das ist in meinen Augen vor allem eine mentale Frage gewesen. Wir haben das erste Spiel mit 8-4 deutlich gewonnen, sind deutlich besser gewesen, haben dann einen Tag später das zweite Spiel gehabt und das ist einfach irgendwo im Unterbewusstsein von den Spielern, irgendwo drin gewesen, dass jetzt halt wieder gleich reingeht. Und das war dann leider nicht so gewesen. Und während dem Spiel noch reagieren konnte, ist dann eben die Schwierigkeit und hat dann aber gleich noch für einen Sieg gelangt. Aber es war natürlich dann sehr knapp gewesen.
Sie haben vorher von einer verknacksten Saison, besser gesagt von einer verknacksten 2012 geredet. An was ist es denn gelegen?
Das ist etwas, was wir jetzt vor allem noch analysieren müssen. Wir haben das zwischendrin schon probiert. Wir haben letztes Jahr, wo die Saison angegangen ist, im September, Verhalten stark gehabt, haben das aber auch gewusst. Wir haben einen neuen Trainer, viele neue Spieler gehabt, sind dann gegen Ende Jahr, November, Dezember, aber sehr stark geworden. Also wir haben uns wirklich recht gut entwickelt als Team. Und das ist dann wie weggeflogen gewesen im Januar. Also seit dem Januar haben wir irgendwo Selbstvertrauen nicht mehr gehabt. Wir haben Zeit nicht mehr heimgefahren, wo wir vorher noch heimgefahren haben. Und auch war das konkret Leid ist noch schwierig zu sagen. Wir haben das immer probiert zu analysieren. Wir können nicht sagen, es ist ja dem oder dem gelegen, sondern es ist die Summe der Dinge gewesen, die dann dafür ausschlaggebend war, dass der Erfolg eben nicht mehr so war, wenn er vorher war.
Das ist eigentlich noch mühsam, wenn man nicht weiss, an was es gelegen ist.
Ja, darum bin ich froh, dass jetzt die Saison fertig ist, weil das müssen wir definitiv nochmal anschauen. Ist vielleicht ein Punkt, dass die Spieler den Fokus nicht mehr auf ihre eigene Leistung haben, sondern halt sich allem anderen auch ein bisschen angefangen haben zu zweifeln. Und das sind dann so Kettenreaktionen, wo dann die kleinen Dinge, die Menge der kleinen Dinge dann halt eben, ja, so weit kann gehen, dass dann eben der Gesamterfolg dann ausbleibt. Und das war eigentlich schade gewesen, vor allem wenn man schaut, wie das noch im November und Dezember wirklich gut zu Unihockey können spielen.
Ich kann mir vorstellen, dass man in Waldkirch der neuen Saison zuversichtlich entgegenschaut, der Saison 2012-2013. Was muss sich ändern im Verein, dass so eine Situation wie letzte Saison nicht mehr entsteht?
Das ist eine gute Frage. Wir müssen mehr Qualität und eine größere Breite haben im Kader. Wir haben jetzt in der nächsten Saison den gleichen Trainer wie die vergangene Saison. Und das ist ja mal sicher ein wichtiger Punkt für uns, dass wir dort mal ein bisschen Konstanz drin bringen, weil wir haben immer wieder regelmäßig alle Jahre Trainerwechsel gehabt, die letzten 6-7 Jahre. Und sind jetzt froh, mal eine Lösung zu finden haben, wo wir auch längerfristig zusammenarbeiten. Und von dem erhoffen wir uns natürlich auch, dass die nächste Saison konstanter wird wieder diese Saison und dementsprechend auch die Leistungen dann anders werden aussehen.
Was wären denn die realistischen Ziele?
Die realistischen Ziele, ich meine, man kann in dieser 12er Liga an sich nur mit einem Ziel in die Saison starten und das ist einfach in die Playoffs kommen. Also wir müssen alle Hebel in Bewegung setzen, damit wir unter der ersten 8 landen.
Das sagt der Otmar Scherli, Sportchef vom Unihockey-Club Waldkirch St. Gallen. Der Richard Fischbacher hat die Frage gestellt. Und nochmal ein Resultat vom Unihockey. Die Frauen von Piranha Chur sind auf dem besten Weg zum Schweizer Meistertitel. Die Bündnerinnen schlagen im dritten Spiel vom Playoff-Final Dietliken mit 5-2. Sie brauchen für den Meistertitel in den nächsten 2 Spielen noch einen Sieg. Und jetzt ist es dann gerade 4:45. In wenigen Augenblicken gibt es hier noch das Wichtigste vom Wochenende und die Wetterprognose. 3:56, Sie hören das Regionaljournal Ostschweiz auf DRS 1. Jetzt nochmal die wichtigsten Meldungen von dem Osterwochenende. Die Avolezza-Seilbahn im Engadin ist gestern plötzlich stehen geblieben. Die automatische Steuerung hat sie gestoppt. Wieso, ist nicht klar. Daraufhin mussten 4 Helikopter 75 Leute müssen aus den Gondeln raus evakuieren. Verletzt ist niemand geworden. Ein Jäger hat am Samstagnachmittag einen Bär in der Nähe von Schkwoll im Unterengadin gesehen. Und der Bär ist immer noch dort. Das Bündner Amt für Jagd und Fischerei hat, auch wegen dem Schnee, noch mehr Spuren entdeckt. Der Bär hat sich schon an einem Bienenhäuschen bedient und kleinere Schäden angerichtet. Jetzt kommen wir zum Wetter mit der Sabine Palmer von SF Meteo.
Zum Start in die neue Arbeitswoche erwartet uns morgen einen sonnigen und milden Tag. Im Glarnerland, im Rheintal und in den Bündner Nordtälern bläst der Föhn. Er kann Böen von rund 80 km pro Stunde erreichen. Trotz ein paar Wolkenfelder, die durchziehen, scheint der Tag durch häufig die Sonne. Erst am Abend fängt es langsam an zu tun. Temperaturen starten morgen Morgen frisch bei rund 3 Grad, steigen aber dann bis am Nachmittag St. Gallen und Zürichsee auf 17 Grad an. Im Thurgau wird es rund 18 Grad und in den Föhntälern gibt es warme 20 Grad. Am Mittwoch ist der Föhn wieder vorbei und es kommt zu regnen. Temperaturen sinken unter 10 Grad.
Das war Sabine Palmer mit dem Wetter und das war es vom Regionaljournal Ostschweiz im Radio für den heutigen Ostermäntig. Immer für Sie da sind wir im Internet unter regionaljournal.ch. Dort müssen Sie auf die Ostschweiz klicken und sonst sind wir auch auf Facebook und Twitter. Dort gibt es zusätzliche Informationen, Sie können mitreden und sind immer up to date. Und das nächste Mal auf DRS1 sind wir dann am Morgen um 6:30 wieder für Sie da. Am Mikrofon verabschiedet sich jetzt der Philipp Kemperle.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.